Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt.
Man hat dann festgestellt, dass eine weitere Substanz in diesen Präparaten drinnen gewesen ist, die eigentlich darin nichts zu suchen hat.
Krebspräparate, HIV-Mittel, einfache Antibiotika, Malaria-Mittel weltweit, die mit am meisten gefälschten Präparate.
Und der Aufwand, das letztendlich herzustellen, ist relativ gering im Vergleich zum Verdienst, den sie damit machen wollen.
Es ist natürlich eine Spekulation, denn es wurde nie wirklich aufgedeckt, wo es herkam, wo die Anfänge lagen.
Das beunruhigt mich sehr, weil wir reden hier über einen zentralen Aspekt des Gesundheitswesens und letztendlich um die Arzneimittelsicherheit im Gesamten.
He had bumps all over his skin, his entire body, and he was itching.
Es geht ganz klar um unsere Gesundheit. Es geht in vielen Fällen um Leben und Tod.
Lebensgefahr. Ein Feature über gepanschte Medikamente von Jan Turczynski.
Mein Name ist Daniel Harrich, ich bin Filmemacher und Journalist und liebe, was ich tue.
Ich bin Jan Turczynski, Wissenschaftsjournalistin. Herr Harrich, wie viele Jahre haben Sie denn an dem Thema recherchiert?
Gut über 15 Jahre sind wir jetzt an der Thematik Arzneimittelsicherheit dran.
Mit wie vielen Leuten haben Sie so über den Daumen gesprochen?
50 bis 100 Interviewpartner locker. Sie kennen ja unser Material, das ist unfassbar viel Material. Nur so kann man Systematik erkennen.
Erklären Sie uns, wie viele Medikamente werden tatsächlich gefälscht? Über welches Ausmaß reden wir da?
Weltweit schwanken die Angaben hierzu zwischen 10% und 30% des Gesamtmarkts der Medikamente seien gefälscht. In Deutschland soll es bis zu 1% der im Umlauf befindlichen Medikamente sein, im europäischen Nachbarland etwas höher. Wobei 1% gar nicht so wenig ist, wenn man weiß, dass es sich hier um ein bisschen über 1,4 Milliarden Packungen jährlich handelt, die durch deutsche Apotheken gehen. Also es geht schon um verdammt viele Medikamente und verdammt viel Geld.
Und wir reden hier aber nicht von Potenzpillen oder Schlankmachern aus dem Internet, also Lifestyle-Produkte, die über den Onlinehandel kommen. Und selbst wenn wir die niedrig geschätzten 1% nehmen, wenn das ein gepanschtes oder wirkungsloses oder vielleicht sogar ein giftiges Medikament ist, dann kann das tödlich enden für den Patienten.
Es geht ganz klar um unsere Gesundheit. Es geht in vielen Fällen um Leben und Tod.
Das war ein Patient, der hatte in den frühen Morgenstunden ein akutes Koronarsyndrom, also eine Vorform eines Herzinfarktes. Und ist dann über unser Herzkatheterlabor als Notfall angemeldet worden. Dieser Patient ist von der Narkoseeinleitung dann ganz unspektakulär und unaufgeregt gewesen, aber alles ganz stabil. Und kurze Zeit, bevor man an die Herz-Lungen-Maschine den Patienten anschließen wollte, muss man ja ein Medikament geben, nämlich Heparin, um das Blut nicht gerinnbar zu machen.
Frühjahr 2008, ein Routinevorgang in der Intensivmedizin des Klinikums im bayerischen Passau. Heparin wird in Passau jeden Tag verabreicht, auch von Johann Nusser, Chefarzt der Anästhesie.
Es ist dann aufgefallen, dass unmittelbar nachdem man Heparin verabreicht hatte, der Patient mit dem Kreislauf zusammengebrochen ist, dass der Blutdruck abgefallen ist von 130 auf ungefähr 40. Dass der Puls angestiegen ist auf 160 bis 180 und dass der Patient eine ganz rote Hautfarbe im Gesichtsbereich und im Oberkörperbereich gekriegt hat. Die Situation war eine durchaus bedrohliche Situation für den Patienten, weil wenn man sich vorstellt, dass die Herzkranzgefäße bei diesem Patienten sehr eingeengt waren und wenn dann der Blutdruck auch noch abfällt, dann ist die Durchblutung des Herzens natürlich akut gefährdet und das ist eine, wie wir das nennen, eine vitale Bedrohung des Patienten gewesen.
Lebensgefahr.
Es ist Lebensgefahr gewesen.
Die Ärzte vermuten sehr schnell, ihr Patient hat offenbar ein Medikament nicht vertragen. Kommt vor. Doch am nächsten Morgen ändert sich mit einem Schlag die Lage.
Das war schon eine relativ schwere Komplikation, die wir festgestellt haben. Und schwerere Komplikationen besprechen wir natürlich auch immer zeitnah. Dabei haben sich zwei weitere Kollegen gemeldet, die gesagt haben, dass sie am gleichen Tag bei zwei anderen Patienten ein ähnliches Ereignis beobachtet hatten. Und damit war für uns natürlich der Verdacht naheliegend, dass das möglicherweise mit einer medikamentösen Gabe zusammenhängt.
Fieberhaft suchen die Ärzte in Passau nach dem Zusammenhang.
Wir haben dann die Narkoseprotokolle nochmal gemeinsam durchgeschaut. Wir haben uns mit den Herzchirurgen kurz geschlossen, ob es da einen Grund gegeben hätte. Und wir hatten als gemeinsamen Nenner letztendlich die Heparingabe gefunden. Das war auch so ganz frappierend, Gabe von Heparin, wenige Minuten später in allen drei Fällen die gleiche Situation, dreimal Kreislaufzusammenbruch.
Der Kreis der Verdächtigen wird also enger.
Als erstes hatten wir unsere Heparinfläschchen, die schon leer gewesen sind, die allerdings noch in einem speziellen Behälter aufgehoben worden waren, der noch nicht entsorgt war.
Wo kommt ja sowas rein, ganz kurz?
Also das ist eine Box, weil das ist ja Glas, dass das nicht bricht und das kommt dann in die Box rein. Und diese Box war noch nicht geleert, die wird ungefähr alle Wochen oder zwei Wochen einmal ausgeleert. Wir konnten also nochmal diese Röhrchen rausnehmen.
Jetzt beginnt die Detektivarbeit.
Wir haben dort festgestellt, dass das die gleiche Charge war bei allen drei Patienten. Wir haben dann diese Röhrchen an unsere Apotheke gegeben. Wir haben Meldung an die Apotheke gemacht. Wir haben unseren Vorstand davon in Kenntnis gesetzt, dass wir einen Verdacht haben, dass eine unerwünschte Arzneimittelwirkung aufgetreten sei. Und wir haben das Ganze natürlich auch entsprechend gemeldet.
Gemeldet werden solche Ereignisse zum einen an die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker und an die zuständige Bundesbehörde, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, kurz BfArM. Sehr bald ist auch klar, die Passauer Fälle sind nicht die einzigen.
Ja, nach einer guten Woche ging die Meldung raus und dann wiederum knappe Woche später ist dann vom Kuratorium für Heimdialyse aus Neu-Isenburg eine Meldung gekommen, dass über 80 Fälle dort beobachtet worden sind. Davon, glaube ich, 14 sehr schwere Fälle, lebensbedrohliche Fälle, 17 leichtere Fälle, die auch im Zusammenhang mit dem Heparin gesehen wurden.
Das Kuratorium für Heimdialyse, kurz KFH, ist ein Verein im hessischen Neu-Isenburg. Von dort wird bundesweit die Dialysebehandlung von über 18.000 Patienten betreut. Jene also, die regelmäßig Heparin bekommen. 14 bekannt gewordene Dialysepatienten, die 2008 beinahe ihr Leben verloren hätten. Nach ihrer lebensnotwendigen Routinebehandlung. Alleine bei einem einzigen Heparinabnehmer. Das ganze Ausmaß eines der größten Arzneimittelskandale weltweit ist bis heute ungeklärt. Der Heparinskandal 2008, der erschütterte die Welt. Allein in den USA gab es über 250 Tote in einem Jahr. Es ist eigentlich ein Wunder, dass es damals in Deutschland keine Toten gab, oder?
Die Frage ist, ob die Geschichte des Heparinskandals in Deutschland auserzählt wurde. Meine Wahrnehmung ist, und da überschneiden sich ja unsere Recherchen gemeinschaftlich, dass hier einiges vertuscht wurde.
Heparin wird viel verabreicht. Jeder Deutsche bekommt im Schnitt 2 Heparinspritzen im Jahr. Dialysepatienten sind besonders betroffen. Die kriegen das regelmäßig, wenn sie an die Blutwäsche angeschlossen werden. Und seit mehr als 70 Jahren wird das Präparat auch bei Operationen eingesetzt.
Es bekommt eigentlich jeder, der stationär im Krankenhaus aufgenommen wird. Also jeder, der operiert wird oder eben über Nacht dann eben auch bleibt.
So auch in diesem Fall.
Dann ist auch getestet worden und hat mal festgestellt, dass in diesen Heparin-Zubereitungen 2 Substanzen waren. Eine entsteht bei der Heparin-Zubereitung in geringer Menge. Das ist normal, dass da 2-3% von der Substanz vorhanden sind. Aber man hat dann weiterhin festgestellt, dass eine weitere Substanz in diesen Präparaten drinnen gewesen ist, die eigentlich darin nichts zu suchen haben und die auch bei der Herstellung nicht entstehen, die also offensichtlich beigemischt worden sind.
Fälschungen sind einerseits scheinbare, angebliche Medikamente, die letztendlich nur gemacht sind, um den Anschein zu erwecken, ein Medikament zu sein. Gefälschte Packungen, gefälschte Blister, gefälschte Beipackzettel. Medikamente können aber auch minderwertig sein, das heißt verunreinigt, weniger Wirkstoff, zu viel Wirkstoff. Oder eben auch 1:1 Kopien, also gleichwertig mit dem Originalpräparat, bloß eben illegal hergestellt.
Was sind denn die Medikamente, die am meisten gefälscht werden?
Gefälscht wird laut einem ehemaligen Sicherheitsexperten eines der größten pharmazeutischen Unternehmen alles von der Antibabypille bis zum Zytostatikum. Krebspräparate, HIV-Mittel, einfache Antibiotika, Malaria-Mittel weltweit, die mit am meisten gefälschten Präparate. Alles, wo man Geld verdienen kann, wird zum Ziel der Fälscher.
Von Passau nach Phoenix, Arizona. Ein beschauliches Haus im Grünen, im Stil einer spanischen Hacienda. Wir treffen Charlisa Allen. Sie ist Ärztin, eine fröhliche, aber zurückhaltende Frau, Mitte 50, zwei erwachsene Kinder. Charlisa ist Witwe.
My husband was a very funny person. He loved animals, he loved nature, he loved to take trips.
Mein Mann war unheimlich witzig. Er liebte Tiere, Natur, er liebte Reisen, auch mit den Kindern. Wir waren in Hawaii, in Mexiko, im Grand Canyon.
We went to Hawaii many times, we swam with the dolphins, and so he liked to go with me to Mexico and various places. So it was a fun life.
Wir hatten wirklich ein lustiges, großartiges Leben. Ich bedauere nichts, außer dass wir nicht mehr Zeit miteinander hatten.
I don't regret anything other than I don't have any more time with him now.
Thanksgiving 2007. Ein typisches amerikanisches Familienfest. Die Allens laden Freunde ein zum klassischen Truthahnessen. Alles könnte perfekt sein, doch nach dem Essen plagen ihren Mann Bauchschmerzen. Und Charlisa Allen trifft eine folgenschwere Entscheidung.
Mein Sohn und ich fuhren mit ihm ins Krankenhaus. Wir kamen dorthin und warteten stundenlang. Und irgendwann beschwerte ich mich und sagte, irgendjemand muss meinen Mann jetzt untersuchen.
Charlisa fährt mit ihrem Mann, einem Radiologen, in die beste und bekannteste Einrichtung am Ort, die Mayo Klinik, ein Haus mit großem Renommee.
Ich musste die erst überreden, ihn da zu behalten. Die sagten, das sei doch nur ein Magengeschwür. Ich sagte, er hat solche Schmerzen, ich kann ihn nicht mit nach Hause nehmen. Ich werde einfach gehen und dann müssen sie ihn da behalten. Also blieb er dort. Sie gaben ihm eine Dosis Heparin, weil sie verhindern wollten, dass er eine Venenthrombose bekommt, also ein Blutgerinnsel im Bein.
In the back of your leg.
Am nächsten Morgen ruft ihr Mann an. Es geht ihm sehr schlecht. Angeblich hatte er einen Herzinfarkt, was Charlisa nicht glauben mag. Sie rast wieder in die Klinik. Als sie dort ankommt, liegt ihr Mann bereits im Katheterlabor. Die Ärzte versuchen herauszufinden, was seinen Herzkranzgefäßen fehlt. Was Charlisa zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, ihr Mann hat nicht nur eine Dosis Heparin bekommen, sondern mehrere. Mit jeder zusätzlichen Dosis hat sich sein Zustand verschlechtert. Die Organe funktionieren nicht mehr. Herz, Leber, Lunge, alles kollabiert. Als Charlisa ihren Mann wieder sieht, ist sie schockiert.
And as time went on, he got worse. And the more heparin they gave him, the worse he got. It was like they were throwing gasoline on a fire and it was burning.
Je mehr Zeit verstrich, desto schlechter ging es ihm. Und je mehr Heparin er bekam, desto schlechter wurde sein Zustand. Es war, als würden sie Öl ins Feuer gießen und es brannte.
So I looked at his skin and I noticed that he had bumps all over his skin, his entire body.
Er hatte am ganzen Körper Beulen und die juckten. Sie gaben ihm Antihistamin und ich fragte, warum macht ihr das? Was passiert hier eigentlich?
What is this? Is this an allergic reaction? What's going on?
Ihr Mann ist zu diesem Zeitpunkt noch so fit, dass er noch selber einen ersten Verdacht hegen kann.
Und mein Mann bat mich, schau dir alle Infusionsbeutel an, die da hängen. Was geben die mir da? Vielleicht geben sie mir die falschen Medikamente. Ich schaute mir also alles an und sagte, das ist Heparin. Das macht aber keinen Sinn, denn Heparin macht Blut eigentlich dünner, nicht dicker.
Die Ärzte machen einen gewagten Vorschlag. Sie wollen drei Organe gleichzeitig transplantieren. Herz, Lunge und Niere.
And I looked it up and I looked to see how many successful organ transplants have there been when you've transplanted more than two organs.
Und ich habe dann nachgeschlagen. Wie viele erfolgreiche Organtransplantationen hat es gegeben mit mehr als zwei Organen gleichzeitig?
And I saw that the rates were below 1%. So I knew that there was no way that they could transplant more than two organs.
Mir war also klar, die können niemals mehr als zwei Organe transplantieren.
One organ.
Ein Organ ist schon schwierig, aber mehrere unmöglich. Die Medizin ist noch nicht so weit. Ich wusste, es gibt keine Hoffnung, es ist vorbei.
So I just knew, there was no hope. That was over.
Sie wird recht behalten. Robert Allen überlebt den Eingriff nur kurz und stirbt wenige Tage später. Vor seinem Tod nimmt er Charlisa ein Versprechen ab.
Wir wussten vor der Operation, dass es auf sein Ende zuging, dass ich ihn das letzte Mal lebend sehe. Es war 1 oder 2 Uhr nachts. Er sagte, ich weiß, dass ich verunreinigtes Heparin bekommen habe. Wenn das hier alles schief geht, dann will ich, dass du die Hersteller zur Verantwortung ziehst. Und ich sagte, mach ich.
And so I can't go back on my promise. I promised him that on his deathbed, and I promised him that I would go after them.
Ich versprach es ihm auf seinem Sterbebett.
And I'm going to go after them every day for the rest of my life, no matter how things turn out. I don't care how things turn out in court. I don't care how things turn out.
Ich werde hinter ihnen her sein bis ans Ende meiner Tage, egal wie die Sache ausgeht.
So I'm going to go after them in whatever way I can for the rest of my life.
Dr. Charlisa Allen habe ich erstmal übers Telefon kennengelernt. Ich sag mal, wochenlange vertrauensbildende Maßnahmen, weil sie ein Mensch ist, die schon wirklich durch viele schlimme Erfahrungen selber gegangen ist und sie auch nicht die mediale Aufmerksamkeit nutzt. Charlisa ist eine Frau, in der ganz tief drin ein ganz großer Schmerz steckt. Sie wünscht sich Gerechtigkeit für sich, für ihre Familie, die durch diese Tat, diese mutmaßliche, möglicherweise sogar kriminelle Tat dieses Pharmaunternehmens Baxter in den USA so zu Schaden gekommen ist. Sie will Gerechtigkeit im größeren Sinne für alle Angehörigen und sie will letztendlich ein Schuldeingeständnis der Pharma-Manager. Da muss ich sagen, ganz großen Respekt davor, weil sie könnte es sich so viel leichter machen, einfach Geld nehmen und, ich sag mal, sich zurücklehnen und sagen, Mai, ist halt passiert. Wie so viele andere Heparin-Geschädigte. Das ist ja, was die Anwälte der Gegenseite immer gerne bringen. Die Nachweisbarkeit ist schwierig, es wird den Angehörigen ja nicht mehr zum Leben bringen. Man kann ja einfach auch sich setteln. Und das haben ja fast alle gemacht. Dr. Charlisa Allen ist die einzige, meines Wissens nach, die tatsächlich in den Kampf zieht und versucht, dieses Pharmaunternehmen, den Konzern Baxter, juristisch zu belangen. Ganz großen Respekt, ganz großartig.
Herr Harrich, ein Jahrzehnt ist vergangen seit dem Heparin-Skandal. Jetzt startet der erste Prozess gegen das Pharmaunternehmen Baxter. In Deutschland hat es überhaupt keine Klagen gegeben. Haben Sie dafür irgendeine sinnvolle Erklärung?
Es gab nachweislich Opfer in Deutschland. Warum keiner geklagt hat? Wussten Sie überhaupt, was passiert? Wo sind die Opfer? Warum melden die sich nicht? Es gibt millionenfache Fälle von illegalen Arzneimitteln in Deutschland jedes Jahr. Nachgewiesenermaßen.
Mir hängen einfach zu viel Menschenleben an der Geschichte und das möchte ich versuchen zu verhindern. Das muss einfach besser in den Griff bekommen werden. Für mich ist die Gefahr für die ganze Menschheit letztendlich, die irgendwann mal krank wird, einfach zu groß.
Wir treffen einen Insider, der über das Ausmaß des Fälschungsskandals reden will.
Ich bin 30 Jahre im Polizeidienst gewesen, bin dann in die Industrie gewechselt, habe mich dort zu einer großen Softwarefirma mit der Produkt- und Markenpiraterie beschäftigt und bin von dort in den Pharmabereich gewechselt, zu einem der größten Pharmahersteller weltweit und habe dort ausschließlich im Bereich Medikamentenfälschungen gearbeitet. Das war zwar eine Abteilung, die nannte sich Global Security, aber mein Bereich und auch der noch anderer Kollegen war ausschließlich die Medikamentenfälschung an sich.
Der Mann, nennen wir ihn Max, möchte nicht erkannt werden oder mit seinen Ermittlungen in Verbindung gebracht werden.
Das kann in dem Bereich absolut gefährlich werden. Ich möchte da nicht von Unternehmen reden, aber der Begriff organisierte Kriminalität sagt alles. Und je nachdem, aus welchem Bereich diese Personen kommen, aus welchen Ländern die kommen, kann man das nie ausschließen, dass man versucht, einfach durch das Ausschalten von Zeugen ein Strafverfahren oder sowas zu verhindern. Das können Sie nie ausschließen. Sie verdienen mit diesen Fälschungen erhebliche Summen an Geld und der Aufwand, das letztendlich herzustellen, ist relativ gering im Vergleich zum Verdienst, den Sie damit machen können. Ich bring's mal auf einen kurzen Nenner. Mit 1.000 Euro Investment in diesem Bereich Medikamentenfälschung können Sie bis zu 500.000 Euro verdienen. Im Bereich harte Drogen machen Sie damit etwa, mit diesem gleichen Investment machen Sie damit etwa 60.000 bis 65.000. Sie verdienen mit gefälschten Medikamenten erheblich mehr als mit harten Drogen wie Kokain oder Heroin.
Der Insider der Pharmabranche, den wir Max nennen, der erzählte uns auch, dass sogar die althergebrachte Mafia beim Schmuggel gefälschter Medikamente beteiligt ist. Nach Ihren Recherchen, Herr Harich, liegt das Problem aber noch ganz woanders.
Mit was wir es hier zu tun haben, und das ist viel, viel schlimmer als das rein Kriminelle, es geht eigentlich um eine Art Kartellbildung, um systematische Verflechtungen zwischen Industrie, Wissenschaft und Behörden auf einer Ebene, die mich zweifeln lässt an der Sinnhaftigkeit unseres Systems im aktuellen Sinne. Irgendwas läuft hier gewaltig schief, und sei es nur auf behördlicher Ebene.
Ich habe bei der Arzneimittelbehörde nachgefragt, warum kontrolliert ihr das eigentlich nicht besser? Und sie sagten mir, es gibt so viele Warnhinweise. Wir haben nicht die Zeit, allen nachzugehen. Meiner Meinung nach ist das keine gute Antwort. Denn wir sollten sie alle weiterverfolgen. Und wenn wir tatsächlich so viele Meldungen haben, dann haben wir sowieso ein Problem. Eine Sache hat mich wirklich verstört, als ich begann, mich mit all dem zu beschäftigen. Es wird niemand haftbar gemacht. Wenn etwas passiert, dann kümmert sich keiner. Dann kontrolliert und beaufsichtigt das niemand. Keiner wird zur Rechenschaft gezogen oder muss mit finanziellen Verlusten rechnen. Das sollten sie aber.
Charlisa ist auch zum Apotheker der Klinik gegangen, in der ihr Mann starb.
Ich sagte ihm, ich möchte wissen, was mein Mann bekommen hat, und ich will es schriftlich. Er sagte, Sie brauchen einen Anwalt, damit ich Ihnen das aushändige.
Why would you say that?
Warum sagt er das?
Why would you tell me that? Why wouldn't you say, sure, I'll give it to you. I'll let you take a look at it.
Warum erzählt ihr mir nicht einfach, was ich wissen will? Was ist das große Geheimnis? Ich verstehe es nicht.
What's the big secret? I don't understand.
Herr Harich, was ist denn das große Geheimnis? Es ging ja nicht nur Charlisa so.
Im Rahmen unserer gemeinsamen Recherche, Frau Tuschinski, sind wir darauf gestoßen, dass es unglaublich schwierig ist, überhaupt mit den Kliniken, mit den Dialysezentren, mit den Pharmafirmen, Pharmahändlern ins Gespräch zu kommen, die mit der damaligen Heparin-Krise zu tun hatten. Wir erleben panische Momente von Pressesprechern, von zuständigen behandelnden Ärzten, die am liebsten eines machen würden, und zwar den Kopf in den Sand stecken, und zwar so tief es nur irgendwie geht. Das beunruhigt mich sehr, weil wir reden hier über einen zentralen Aspekt des Gesundheitswesens und letztendlich um die Arzneimittelsicherheit im Gesamten.
Die Intransparenz der Pharmabranche ist tatsächlich ein Riesenproblem, sagt auch einer, der Teil des Kontrollsystems ist.
Man könnte sich wünschen, dass das System an der Stelle noch transparenter wäre.
Thomas Sutrup. Er ist im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM, zuständig für den wissenschaftlichen Service. Das heißt, er prüft die Zulassung von Medikamenten.
Der Gesetzgeber verlangt nicht, dass wenn ein Hersteller eine schadhafte Charge aus der Apotheke zurücknimmt, dass er dann den Apotheker darüber informiert, welche Beanstandungen in dieser Charge gefunden wurden.
Überhaupt sind Unternehmen in Deutschland zu sehr wenig verpflichtet, wenn es darum geht, die Qualitätsmängel ihrer Produkte herauszufinden und zu benennen. Dabei, so könnte man meinen, müssten Unternehmen eigentlich ein Interesse daran haben, dafür zu sorgen, dass sie ordentliche Qualität liefern. Aber
das kostet alles Geld, und die Unternehmen wollen ja Kosten so wenig wie möglich haben.
Sagt Brancheninsider Max.
Jedes Unternehmen will ja erwirtschaften und nicht draufzahlen. Es gibt mit Sicherheit Geschichten an Sicherheitsmerkmalen, die sehr schwer sind zu fälschen. Das würde auch bedeuten, dass der Fälscher erheblichen Geldaufwand betreiben muss. Aber die sind dann im Legalen auch teuer. Wenn sie die legal herstellen lassen und irgendein Unternehmen oder vielleicht sogar noch entwickeln lassen. Ja, aber das kostet alles Geld. Ja, und man versucht da, den finanziellen Einsatz schon so gering wie möglich zu halten.
So scheint es, die Pharmafirmen üben sich darin, Warnhinweise zu ignorieren und zu vertuschen. Unsere Recherchen ergeben, bereits Jahre vor dem großen Heparinskandal 2008 hätte die Industrie gewarnt sein können. Beinahe nebenbei erwähnt die Pharmakologin und Heparin-Expertin Susanne Alban in einem unserer Gespräche, bereits 2006 stellte die Firma Sandoz fest, irgendetwas stimmt nicht mit dem Heparin.
Denn dort hat die Firma Sandoz, Sandoz, die eben Heparin hergestellt hat und auch Heparin-Rohstoff aus China bezogen hat, mit einem hauseigenen Test festgestellt, dass etwas mit dem Heparin nicht so ist wie üblicherweise.
Doch was genau nicht stimmte, war erst einmal nicht herauszubekommen.
Es ist natürlich eine Spekulation, denn es wurde nie wirklich aufgedeckt, wo es herkam, wo die Anfänge lagen. Aber es gab 2005 auch einen Patentantrag in China, wo man eben diesen Stoff als Heparin-Imitat sich hat patentieren lassen. Und die haben diese Chargen zurückgeschickt.
Auf die Anfrage des ARD-Radio-Feature zu den damaligen Vorfällen reagiert die Firma Sandoz zögerlich. Haben Sie weitere Details? Ohne weitere Details ist es uns leider nicht möglich, über einen so langen Zeitraum weitere Informationen zu recherchieren. Und wir können keinen Rückruf einer Heparin-Charge aus dem Jahr 2006 bestätigen. Ein feiner Unterschied. Unsere Anfrage bezieht sich auf eine firmeninterne Rücksendung und nicht auf einen amtlichen Rückruf. Auch der allgemein gehaltene Verweis auf die üblichen Qualitätskontrollen geht großzügig über unsere konkreten Fragestellungen hinweg. Sollten Verunreinigungen festgestellt werden, so das Unternehmen, dann würden betroffene Chargen zurückgeschickt. Fall erledigt, damals wie heute. Weder Zulieferer noch Hersteller mussten sich für Fehler rechtfertigen. Über eine Warnung an andere Heparinabnehmer ist nichts bekannt. Die Spur führte bereits damals nach China.
Nach meinem Wissen ist es so, dass das Wort für Tür, Mutter und Hure genau das gleiche chinesische Schriftzeichen hat und nur einmal am Anfang, einmal in der Mitte und einmal am Ende betont wird.
Harald Schweim kann viel über China erzählen.
Und ich als Norddeutscher bin nicht in der Lage, ein Wort in der Mitte zu betonen. Anfang und Ende kriege ich hin, aber chinesische Mittenbetonung schaffe ich nicht.
Harald Schweim ist Pharmakologe und hatte an der Universität Bonn einen Lehrstuhl für Drug Regulatory Affairs, also die Lehre von der Arzneimittelzulassung.
Deswegen ich auch bei den fünf Worten Chinesisch, die ich spreche, immer lustige Effekte erziele, weil das dann was anderes ist, als ich eigentlich sagen will. So, und wie will man das kontrollieren? Das liegt an der chinesischen Sprache.
Schweim ist Teil des Kontrollapparates gewesen. Er leitete 4 Jahre lang das BfArM, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, bevor er 2004 an die Uni Bonn ging. Heute zeigt er vor allem gern mit dem Finger auf die schwarzen Schafe der Pharmabranche. Die sitzen seiner Meinung nach vor allem in China. Und wer spricht schon Chinesisch?
Die Globalisierung ist einer der ganz, ganz großen Fehler bezüglich der Fälschung, insbesondere in China. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben erst unser Know-how dahin exportiert, weil die ja für uns herstellen sollten. Dann, als sie das Know-how hatten, haben die gesagt, warum lassen wir die Maschine noch nachts laufen? Dann haben wir das Zeug. Und zwar in Originalqualität nach Originalrezept. Und das ist der Beginn der Fälscher. Das nennt man die sogenannten, also in China, das nennt man die sogenannten Moonshine Productions.
Die Globalisierung ist also angeblich an allem schuld, Herr Harich, aber die kommt ja jetzt nicht so ganz überraschend.
Deutschland galt über Jahrzehnte hinweg als die Apotheke der Welt. Sind wir aber nicht mehr.
Sondern jetzt sind wir durch Indien abgelöst worden.
Heute ist Indien die Apotheke der Welt. Nur allein in Nordamerika, in den USA, 50% oder mehr aller generischen Fertigpräparate kommt aus indischer Produktion. Wenn man auf Wirkstoffe geht, Indien und China, ist man bei 80-90%. Und ähnlich sieht es auch in Deutschland aus. Wir sind im Gesundheitswesen, im Bereich der Arzneimittel und eben auch Arzneimittelsicherheit vollkommen abhängig von der Produktion in Niedriglohnländern. Und das betrifft nicht nur die oftmals viel auch gescholtenen Generika-Hersteller, sondern genauso die großen pharmazeutischen Unternehmen, die großen Markenpräparate. Wenn man Indien und China zusammenrechnet und dann jeden Wirkstoffbetrieb, geht man fast von über 200.000 Betrieben, die insgesamt für die Pharmaindustrie tätig sind, in Indien und China aus.
Die irgendjemand kontrollieren sollte.
Die keiner kontrollieren kann.
Herr Harich, so wie Sie es beschreiben, klingt das eigentlich, als wäre Indien so eine Art Blackbox, was die Produktion von Medikamenten angeht.
Indien ist die Grey Box, die graue Box. China ist wahrscheinlich die schwarze Box, in die wir auch nicht reinschauen können. Die Bilder, die mich am tiefsten getroffen haben, sind eigentlich die Bilder aus der Jahrtausendwende, wo es um die Gewinnung der Heparine geht. Also diese ekelhaften Bilder, diese Schweinedärme, die ausgestreckt auf irgendwelchen Holzbänken behandelt werden von Leuten, die nicht mal Handschuhe anhaben in China. Das gibt einen Einblick in, wie das dort abläuft. Und die Realität ist, es sind zu viele Betriebe, die weit, weit weg sind. Da hat doch kein Mensch einen Durchblick.
Dazu jetzt noch einmal Harald Schweim, ehemaliger Leiter des BfArM und damit damals auch verantwortlich für die Kontrolle auch der Heparinproduktion.
Es gibt eine wunderbare Untersuchung des Kongresses über Inspektionen in der FDA in China. Hat die wunderschöne Überschrift Congress grilled the FDA. Und da wird gezeigt, dass die übliche Inspektionsfrequenz für amerikanische Firmen alle 3 Jahre ist. Und in China kommen sie alle 13 Jahre vorbei. Dann habe ich meinen Freund bei der FDA angerufen und habe gesagt, du, ich lese gerade diese Meldung. Ach, sagt er, die Falschmeldung meinst du? Ich sage, Gott sei Dank, dass das eine Falschmeldung ist. Ja, du verstehst das aber falsch. Wir kommen alle 50 Jahre vorbei.
Die US-Firma Baxter, die vermutlich verantwortlich für den Tod von Charlisa Allens Ehemann ist, produzierte den Blutverdünner bei der Firma SPL in Wisconsin. Tatsächlich aber wurde der Rohstoff für das Medikament bei der Tochterfirma SPL Changzhou in China hergestellt. Die Firma dort wiederum ließ sich die Schweinedärme von einer der 600.000 Schlachtereien liefern, die diesen schmutzigen Job in China erledigen. Ende Februar 2008 wurde bekannt, dass die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA bei einer routinemäßigen Inspektion 4 Jahre zuvor nicht die Firma SPL Changzhou besucht hatte, sondern eine andere Firma. Aufgefallen war das aber niemandem vor Ort.
Was können wir auch tun, wenn wir Hinweise auf Fälschungen bekommen?
Heute ist Karl Bruch der Präsident des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte und damit zuständig für die Kontrolle der Pharmaunternehmen.
Da haben wir als BfArM im Grunde nur eine vermittelnde Rolle, wenn wir zum Beispiel auch Hinweise auf Fälschungen bekommen, die wir dann wieder auch an die Landesbehörden der Bundesländer weitergeben müssen durch die föderale Rolle, die wir da auch haben im System, wie das in Deutschland eben organisiert ist. Aber die Aufgabe ist natürlich enorm wichtig, auch diese Kolleginnen und Kollegen bei den Landesbehörden entsprechend zu sensibilisieren.
Konkret sieht das beispielsweise so aus. Die Regierung von Oberbayern etwa ist allein für die Kontrolle von mehreren hundert Pharmaunternehmen zuständig. Die sitzen in Oberbayern, aber lassen sich von Subunternehmern aus aller Welt beliefern, darunter auch China. Namhafte Firmen sind dabei, etwa der Generika-Hersteller Hexal oder Roche. Kontrolliert werden sollen die Produktionsbedingungen hierzulande, die Wirkstoffe und die Herstellungen, auch die Zertifikate der Herstellungsländer und bisweilen auch die importierten Produkte selbst. Für diese Mammutaufgabe hat die Regierung von Oberbayern gerade einmal 21 ausgebildete Inspektoren. Und diese 21 Kontrolleure sind auch für die Überwachung der outgesourcten Produktionsstätten verantwortlich. Also im Grunde für jeden kleinen chinesischen Schweinebauern. Inspektoren übrigens, die, wenn sie in die Produktionsstätten der Zulieferer gehen, immer angekündigt werden. Man wolle ja nicht vor verschlossenen Türen stehen, heißt es als Erklärung. Die Verantwortlichen in der Bundesbehörde BfArM wissen, die Kontrolle der Herstellung ist ein heikles Thema. Es ist aber nicht das einzige Problem in Sachen Medikamentenfälschungen. Auch über die Lieferwege haben Hersteller wie Kontrolleure längst den Überblick verloren.
Die Sicherheit des Systems in den Lieferketten haben wir da als Problemareal erkannt und versuchen jetzt eben auch durch internationale Abkommen, aber auch durch ganz konkrete Maßnahmen, wo auch die pharmazeutische Industrie sich selber auch aktiv eingebracht hat, um dann eben diese Lieferketten kontinuierlich überwachen zu können, auch bestimmte Merkmale an den Arzneimitteln selber dann auch anzubringen, die eben nur sehr schwer zu fälschen sind, damit man eben sehr früh eben auch auf Mängel dann auch aufmerksam wird.
Aus der Bundesarzneimittelbehörde heißt es stolz, man arbeite bestens mit den europäischen Kollegen zusammen, mit der European Medicine Agency, kurz EMA, dem europäischen Pendant zur amerikanischen FDA. Insgesamt 10.000 Kontrolleure gäbe es europaweit. Alles schön und gut. Aber wie sollen diese Kontrolleure das weit verzweigte Zulieferernetz rund um den Globus auch nur annähernd unter Kontrolle haben, wenn es allein in Indien über 15.000 Unternehmen zu überwachen gilt?
Es gibt Überprüfungen von BfArM. Das sind natürlich die Standardüberprüfungen, Befragungen, die gemacht werden in den Unternehmen. Das sind Leute, die mit Ermittlungen nichts zu tun haben. Das sind Leute, die sich in dem Genehmigungsbereich und im Kontrollbereich befinden, was Sauberkeit und Hygiene und solche Geschichten angeht, aber nicht im Ermittlungsbereich.
Das Bundesgesundheitsministerium sieht sich im Übrigen nicht in der Verantwortung. Auf unsere Anfrage hin heißt es wörtlich: Hinweise darauf, dass die Landesbehörden nicht in der Lage wären, ihrem gesetzlichen Überwachungsauftrag nachzukommen, liegen dem Bundesministerium für Gesundheit nicht vor.
Für mich passiert da zu wenig. Und zwar zu wenig an Kontrolle, zu wenig an Ermittlungen. Es ist für dieses Thema auch in der Politik nicht das richtige Bewusstsein da. Ich meine, wir haben relativ strenge Arzneimittelgesetze, aber kontrolliert wird eigentlich kaum etwas.
Wird schon passen, scheint das Motto, wenn es um die Kontrolle der Pharmabranche geht, sagt unser Informant Max. Auch bei der Einfuhr an den Grenzen.
Wenn das offizielle Herkunftsland auf Papieren ein EU-Land ist, da kann ich Ihnen sagen, da wird kaum noch Ware kontrolliert, da wird in der Hauptsache nur noch das Papier kontrolliert.
Das ist eigentlich ein Einfallstor.
Karl-Heinz Liebel hat eine große Leidenschaft.
Arzneimittelfälschungen, das ist eigentlich ein sehr interessantes Gebiet und somit habe ich den kriminologischen Teil dann übernommen.
Karl-Heinz Liebel ist Kriminologe. Heute ist er im Ruhestand. Er hat Zeit.
Man musste also wirklich sehr, sehr viel Geduld aufwenden, überhaupt Informationen zu erhalten. Und auch bei den Informationen war es so, dass es mich zwar erstaunt hat, dass tatsächlich schon eigentlich jeder achte Mal mit solchen Arzneimittelfälschungen zu tun gehabt hat. Interessanterweise war es aber so, dass die Ärzte nicht bereit waren, dazu dann detailliertere Auskunft zu geben.
Für Ärztinnen und Ärzte hat das Thema gefälschte Arzneimittel offenbar keine Bedeutung. Den Eindruck könnte man jedenfalls gewinnen, so Karl-Heinz Liebel.
Gut, mancher hat mir gesagt, die ich dann besser kenne. Ja, Herr Liebel, was glauben Sie? Ein Arzt ist zwar für das Gesundheitswesen da, aber im Vordergrund steht erstmal, dass er seine Praxis am Laufen halten soll.
Und das, obwohl doch jeder achte angab, schon mal mit gefälschten Medikamenten zu tun gehabt zu haben. Karl-Heinz Liebel geht aufgrund seiner Erfahrung vom Faktor 5 aus. Also eine Nennung, 5 tatsächliche Fälle.
Also das Dunkelfeld ist in der gesamten Kriminalität eigentlich der wichtigste Faktor überhaupt. Wenn Sie also die Kriminalitätsentwicklung nur auf den Daten der polizeilichen Kriminalstatistik übernehmen oder dies annehmen, dann haben Sie eigentlich nur einen Bruchteil der Wahrheit.
Was Liebel dann allerdings bei den Apothekern erfährt, überrascht ihn doch. Immerhin ein Viertel von ihnen gab an, über die offiziellen Lieferanten schon einmal Fälschungen bekommen zu haben. Also über die ganz normale Lieferkette. Und das lässt nur einen Schluss zu.
Dass in der offiziellen Lieferkette wahrscheinlich doch ein erheblich größeres Problem steckt, als das bisher bekannt ist.
Ja, und deswegen ist das lukrativ, dieses Geschäft. Und die Gefahr, erwischt zu werden, ist relativ gering. Beim Drogenschmuggel laufen Sie immer mal Gefahr, dass auch jetzt ein Drogenhund vom Zoll irgendwas riecht an irgendeinem Flughafen oder an irgendeinem LKW oder sonst irgendwo. Ich weiß nur von ganz wenigen Behörden oder zum Teil privaten Unternehmen, die Hunde auf spezielle Medikamente abrichten. Das geht. Die Hunde finden die. Sei denn, es ist irgendwas Flüssiges, was nicht riecht.
Zu Besuch in der Birkenapotheke in Köln. Seit 1993 gehört sie Erik ten Berken. Er ist einer der wenigen in der Branche, die öffentlich über Medikamentenfälschungen sprechen.
Dass wir in letzten Zeiten mehr Fälschungen haben, das ist schon eine Sache, die ich leider feststellen muss. Weil viele haben halt entdeckt, dass es ein sehr lukratives Geschäft ist, Medikamente zu fälschen, dass man mit einem relativ geringen Risiko sehr große Summen verdienen kann, weil wir inzwischen sehr viele hochpreisige Medikamente haben. Also Stichwort Hepatitis C, die ja nun Gott sei Dank behandelbar ist, aber da reden wir über Preise von 15.000, 20.000 Euro, ja, die ein Präparat kostet.
Oder Beispiel Caletra, das HIV-Medikament. Ebenfalls sehr teuer, also sehr lukrativ für Fälscher. Eine verdächtige Version davon landete auch in Erik ten Berkens Apotheke.
Ja, wir hatten zum Beispiel eine Packung, die von außen her ein ganz anderes Packungsbild hatte. Da war nicht der übliche rote Streifen an der Seite drauf. Dann entsprechend Anfragen gestellt. Es wird alles immer der Arzneimittelkommission gemeldet. Und es stellte sich hinterher raus, dass da also tatsächlich irgendwas nicht in Ordnung war. Und wo ganz klar war, dass das eine gefälschte Identität war. Das ist auch alles zurückgerufen worden. Aber Gott sei Dank haben wir solche Sachen alle immer vorher rausfiltern können, bevor es zum Kunden gekommen ist. Weil das wäre für mich so ein bisschen der Super-GAU. Ne? Weil wir haben als Apotheker natürlich nur die Möglichkeit, auf die Verpackung zu gucken, zu gucken, wie die Tablette aussieht. Ja, also wenn dann die Jahreszahl nicht 4, sondern plötzlich 5-stellig ist, ne, da muss man sich schon mal Gedanken machen und fragen, wieso ist da eine 0 zu viel? Ist das nur ein Fehldruck oder ist das eine schlecht gemachte Fälschung? Man muss da eben schon genauer hingucken und ich frage lieber einmal zu viel nach als einmal zu wenig.
Doch auch der aufmerksamste und verantwortungsvollste Apotheker hat lediglich die Möglichkeit, die Verdachtsfälle zu melden. Und zwar an diejenigen, die mit der Kontrolle überfordert sind oder an der Aufklärung kein Interesse haben, nämlich die Hersteller.
Dann wird es dann an den entsprechenden Hersteller gemeldet und dann gibt er eine Stellungnahme ab. Und dann stellt sich erst raus, ob dieser Verdachtsfall einen tatsächlichen Hintergrund hat oder ob man diese Sache erklären kann. Und wenn tatsächlich was gefunden ist, gibt es dann über die entsprechenden Medien einen Arzneimittelrückruf. Das heißt, dann wird unter dieser Charge und der entsprechenden Beschreibung wird bundesweit dieses Präparat zurückgerufen.
Nochmal zum Mitschreiben. Der Hersteller muss sich nicht rechtfertigen oder muss nicht Rückmeldung geben an die Apotheken, was es mit dem Präparat auf sich hatte. Da gibt es keine Sanktionen. Er ist nicht dafür verantwortlich, zu sagen, was drin war.
Was uns mehrere Apotheker, und da waren wir auch gemeinschaftlich unterwegs im Rahmen unserer Recherche, bestätigen, ist der Rücklauf an Antworten, also Erklärungen oder eben Bestätigungen, was denn jetzt hier mit dem Medikament möglicherweise schiefgelaufen ist, wo die Fehler liegen, hält sich laut übereinstimmenden Aussagen mehrerer Apotheker in Deutschland doch sehr in Grenzen. Normalerweise kommt da ein Dankeschreiben, vielen Dank, dass Sie es eingesendet haben, wir schauen uns das gerne an, vielleicht mit einer netten Ersatzpackung, um den wirtschaftlichen Schaden auszugleichen. Aber auch hier scheint es sich in unserer Wahrnehmung um ein weiteres Stück an Intransparenz in diesem Bereich der Arzneimittelsicherheit zu handeln.
Der Kölner Apotheker Erik ten Berken hätte am liebsten, dass alle Medikamente in Europa produziert werden.
Ware, die in Deutschland produziert ist, sind die Wege kürzer. Da halte ich das Risiko für geringer, weil einfach die Einflussnahmemöglichkeiten geringer sind. Wenn ich Ware viel durch die Gegend schicken muss, das durch viele verschiedene Hände geht, habe ich natürlich mehr Möglichkeiten, entsprechend an Stellen einzugreifen.
Also für mich persönlich gehört der gesamte Zwischenhandel ausgeschaltet. Das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, das wenn Sie hier in Deutschland nie hinbekommen. Es gibt ja Unternehmen, die das schon probiert haben, Direct to Pharmacy. Aber der Ärger, der da entstanden ist, ist mit Sicherheit riesengroß. Das ist schwierig, weil Sie da dann viele Firmen ausschalten, die sich alle gesund verdienen. Und wenn sie einigermaßen vernünftig wirtschaften, werden sie in dem Pharmabereich reich.
Ja, man kann eigentlich nur hoffen, dass die Überprüfungsmechanismen bei uns in Deutschland, bei den Firmen so gut sind, dass halt ähnliche Dinge ausgeschlossen sind. Da wird mir schon ein bisschen Angst und Bang.
Auch dem Passauer Anästhesisten Johann Nusser wäre es lieber, Medikamente würden da hergestellt, wo sie auch genommen werden. Er weiß aber,
dass teurer werden würden, zum anderen, glaube ich, würden sie in Europa, da würde niemand diese Arbeitsbedingungen akzeptieren, unter denen diese Substanzen halt, zum Beispiel das Heparin, hergestellt wird.
Aber wäre das nicht eigentlich auch richtig, sie unter anderen, unter besseren Bedingungen herzustellen?
Gar keine Frage. Nichts. Wir müssen uns darauf verlassen können, dass das, was draufsteht, auch drin ist und dass das auch so hergestellt ist, wie man das halt auch erwartet.
Ja, Herr Harrich, zwangsläufig nach allem, was wir gehört haben, stellt sich die zentrale Frage, was muss jetzt eigentlich passieren?
Was wir nicht machen dürfen, ist Panik. Man muss sich ganz bewusst sein, dass wir in Deutschland auch immer noch in einem System leben, in dem wir eine gewisse Art von Arzneimittelsicherheit im Vergleich zum Rest der Welt genießen. In Realität aber hat man schon das Gefühl, dass da eine viel zu kleine behördliche Kontrollinstanz gegenüber einer unfassbar mächtigen, großen Industrie steht, die letztendlich in einem System der Selbstkontrolle funktionieren soll, also ihre eigene Qualität. Das ist ja auch theoretisch im Interesse der Industrie, sich selber zu kontrollieren und da hochwertige Produkte auf den Markt zu bringen. Selbstregulierung funktioniert einfach oftmals nicht. Und wenn wir doch rauf und runter gewohnt sind an solche Skandale wie beispielsweise deutsche Autos, die mit Abgasen betrügen, dann sollte es uns ja eigentlich gar nicht mehr verwundern, dass eben auch unsere Medikamente nicht wirklich so gut sind, wie wir in unserer Gutgläubigkeit und im vollen Vertrauen an Ärzte und Apotheker und die Pharmaindustrie sind.
März 2017. In der Krankenhausapotheke eines Klinikums in Süddeutschland. Der Apotheker räumt alle Ampullen des Blutverdünners Heparin aus dem Regal. Chargennummer 60502. Sie werden zurückgeschickt an den Hersteller, die Firma Rotex Medica. Der Grund? Irgendetwas stimmt nicht mit dem Medikament. Schon wieder nicht.
Weil offensichtlich oder möglicherweise auch an einigen Herzzentren festgestellt worden sind, dass Heparin nicht so wirkt, wie es wirken soll, in dem Fall jetzt zu wenig wirkt. Da weiß ich aber noch nicht, was rausgekommen ist. Das ist jetzt ganz aktuell.
Wenn eine offene Herzoperation durchgeführt wird, dann wird der Patient an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Damit das Blut hier eben nicht gerinnt, wird das Blut mit einer ganz hohen Heparin-Konzentration versetzt. Und hier kontrolliert man diese Heparindosierung. Und im Rahmen dieser Auffälligkeiten, die letzte Woche zum Rückruf geführt haben, hat man festgestellt, dass man mehr Heparin braucht, um eben dieses gewünschte Testergebnis zu erreichen.
Heißt im Klartext, das Heparin ist dieses Mal zu schwach. Die Gründe sind unklar. Frage an die Herstellerfirma Rotex Medica. Wurde die betroffene Charge in China produziert? Stellungnahme Rotex Medica, ja, von einem durch deutsche Behörden zertifizierten Lieferanten. Es handele sich nicht um einen Qualitätsmangel, teilt uns der Sprecher von Rotex Medica mit, sondern, Zitat, um eine vermutete, verminderte Wirksamkeit, bei der keine Patienten zu Schaden gekommen sind. Stellt sich die Frage, wenn ein Medikament nicht wirkt, was ist das anderes als ein Qualitätsmangel und Schaden am Patienten? Und schließlich wollen wir wissen, warum Heparin so oft Probleme verursacht und wie in Zukunft die Kontrollen verbessert werden können. Stellungnahme Rotex Medica. Der Lieferant wurde von uns im Dezember 2015 im Rahmen des kontinuierlichen Lieferantenqualitätsmanagements auditiert. Im Klartext, es ist schon eine ganze Weile her, dass Rotex Medica in China vorbeigeschaut hat. Bleibt noch zu erwähnen, dass die Firma Rotex Medica in Deutschland auch für den beinahe tödlichen Heparin-Skandal von 2008 verantwortlich war. Fast ein Jahrzehnt und nichts hat sich geändert.
In allen Branchen und allen Industrien, allen Systemen, in denen man eine systematische Selbstkontrolle gelten lässt, vergibt man oftmals einfach diese Lizenz zum Gelddrucken. Und in dieser Branche sind in meiner Wahrnehmung, nach meiner Erfahrung, die Menschen zu gierig geworden. Und Gier hat dieses System der Arzneimittelsicherheit von innen zersetzt. Wir haben es zu tun mit einem krebsartigen Geschwür, das uns gesellschaftlich hier unterwandert hat. In einer Branche, in der wir als Patienten eine blauäugige Gutgläubigkeit gegenüber Menschen im weißen Kittel in uns tragen und gleichzeitig das System des Pharmahandels. Wer handelt hier mit welchen Fertigpräparaten, Medikamenten, wie funktioniert die Herstellung, wo wird hergestellt, unter welchen Bedingungen, unter wessen Kontrolle? Und schon gar nicht, wo kommen die Bindemittel, Zusatzstoffe, Wirkstoffe, die sogenannten APIs her? Wir haben es mit einem System zu tun, das von Intransparenz lebt. Nehmen Sie eine x-beliebige Medikamentenpackung in die Hand. Schauen Sie, ob Sie irgendwo drauf finden, eine Bezeichnung, produziert in der und der Stätte, da und da und die Uhrzeit. Die Wirkstoffe kommen von hier, die Zusatzstoffe und Bindemittel von da. Jedes Primark-T-Shirt, jedes H&M-T-Shirt hat eine höhere Rückverfolgbarkeit durch die Belabelung, durch Funkcodes, wo man letztendlich jedes T-Shirt bis zur Näherin oder zum Näher zurückverfolgen kann, am anderen Ende der Welt. Warum sind Medikamente weniger sicher als einfache Bekleidungsstücke?
Tatsächlich soll ja übrigens die lange geforderte Seriennummerierung als Sicherheitsmerkmal auf jeder Einzelpackung doch noch kommen im Jahr 2019, sagte uns auf Nachfrage das Bundesgesundheitsministerium. Ich persönlich habe den Eindruck, die Unternehmen müssten viel stärker zur Rechenschaft gezogen werden und sanktioniert werden, wenn mit ihren Medikamenten etwas nicht stimmt. Die müssen sich dafür rechtfertigen und bisher können sie im Prinzip machen, was sie wollen. Sie werden einfach nicht kontrolliert.
It's like the perfect crime.
Es ist das perfekte Verbrechen.
Because you can do this kind of thing and you can get away with it because
du kannst so etwas machen und dann kommst du davon, weil niemand richtig versteht, wie wir das System verbessern können.
Sollte Charlisa Allen ihre Klage gegen den US-Pharmakonzern Baxter verlieren, dann weiß sie zumindest, dass sie das Versprechen, das sie ihrem Mann Robert gab, gehalten hat.
Who are we protecting here?
Wer wird hier eigentlich geschützt?
Why is there so much silence? Why is it not transparent for us?
Warum ist überall eine Mauer des Schweigens? Warum sind diese ganzen Verfahren nicht transparent? Das sind meine Fragen.
Those are my questions about this whole thing.
Lebensgefahr. Ein Feature über gepanschte Medikamente von Jan Turczynski. Es sprachen Katja Schild, Jan Turczynski und Daniel Harrich. Ton und Technik Fabian Zweck und Christian Schiemöller. Regieassistenz Tanja Palamkote. Sounddesign und Regie Ron Schickler. Redaktion Ulrike Ebenbeck. Eine Produktion der Redaktion Dokumentation und Feature des Bayerischen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2017.